Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Almuts Pausentee. Ich freue mich sehr, dass Roman wieder an meiner Seite ist. Und Roman, weißt du, die Amis sind ja totale Statistiker. Das habe ich dir ja schon mal mitgegeben. Und unsere Trainer, die reiten immer unheimlich viel auf diesem Expected Goals Wert rum. Also vielleicht wissen auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, was es ist. Das ist einfach eine statistische Erfassung von allen möglichen Fakten, wie zum Beispiel Torabschlüsse, wie Angriffe, wie Spiel im Angriffsdrittel, was für eine Passgenauigkeit man da vielleicht auch hat, was in den 16er reingeht. Und daraus errechnet dann nach einem Algorithmus ein Computer einen Wert, der dann ausdrückt, wie viele Tore zu erwarten sind, die eine Mannschaft schießt. Und unser Trainerteam ist unheimlich stolz darauf, dass wir als Kansas City Current die meisten Expected Goals haben pro Spiel. Also dass wir schon mal da recht gut sind in der Liga und die Wahrscheinlichkeit durch die Expected Goals sehr hoch ist, dass man ein Spiel gewinnt. Und ich habe mich am Wochenende echt gefragt, wie das sein kann, dass eine Mannschaft einen Expected Goals Wert schafft in der Männer-Bundesliga von 0,0. Du weißt sicher, um welche Mannschaft es sich handelt.
Hi Almut erstmal, danke für die Info, dass ihr so unglaublich erfolgreich aufs Tor schießt oder zumindest euch Torchancen erarbeitet. Finde ich sehr, sehr spannend. Und du meinst natürlich Werder Bremen,
genau,
die gegen Bayern nicht nur eine 0,5 Reibe bekommen haben, sondern dabei auch statistisch unterirdisch, würde ich sagen, unterwegs waren. Mindestens unterirdisch. 0,0 hast du ja gesagt und ich glaube auch 0 zu, weiß ich nicht, 25 Torschüsse oder sowas.
Korrekt.
30% Ballbesitz. Das war, ja, Satz mit X, würde man sagen. Gar nichts.
Ja, also echt verrückt. Das ist so ein Wert, der sagt dir eigentlich, du hättest auch zu Hause bleiben können. Denn wenn man überhaupt nicht Richtung Tor spielt, dann hat man das Ziel des Fußballspiels doch irgendwie dann verloren. Also wir hätten da garantiert richtig, richtig Ärger gekriegt von unserem Trainerteam, weil, wie gesagt, statistisch gesehen ist das immer ein Riesending. Und das wird auch von jedem Spiel tatsächlich ausgewertet und irgendwie auch in die Analyse mit aufgenommen, welcher Gegner wie viel was hat und das genauso auch in die andere Richtung. Also es wird auch bei der Defensive geschaut, wie viele Tore erwartbar sind, dass man sie bekommt in den USA. Und es wird sogar auch noch jede Torhüterin umgemünzt. Also man kann das nachschauen von wegen, so und so viele Gegentore bekommt man bei der Torhüterin wahrscheinlich pro Spiel. Und dann wird es auch noch aufgeteilt in Home and Away. Also ob man jetzt auswärts oder zu Hause besser ist. Und es ist echt verrückt. Also so viel Statistiken alleine um diesen Wert habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Richtiger Hype.
Die Welt der Statistik, sie ist, ja, in alle Untiefen gehen die Statistiker da, wenn es sein muss, glaube ich. Ne?
Ja, es wird ja auch normalerweise nur erfasst, sagen wir mal in Deutschland, wie viel Passgenauigkeit man hatte oder wie viel Pässe gespielt wurden im Spiel, vielleicht noch wie viel, ja, Ballbesitz ist immer noch ein großes Thema und dann halt Torschüsse und Schüsse aufs Tor. Und hier werden auch, wenn du einen Ball abfängst, wird gezählt, also wie viele Interceptions du hast. Es wird gezählt, wie viel Saves der Torhüter hat. Also es ist unfassbar, wenn du so eine Auswertung von dem Spiel bekommst, dann sind das gefühlt 5 Bögen zu jeder Spielerin, wer wann wo welche Interception gemacht hat und danach stellen die dann auch teilweise ihre Kader zusammen, dass sie nur auf Statistiken berufen, wie eine Mannschaft auszusehen hat. Aber es fängt ja in Europa auch an, wir hatten das Thema ja auch schon mal mit Saint-Gilloire, genauso wie mit Brighton, dass die das ja auch machen, dieses System, und das ist ja auch nicht unbedingt unerfolgreich. Ich bin gespannt, wann es dann doch nochmal etwas mehr rüberschwappt nach Europa, vielleicht auch nach Deutschland. Auf jeden Fall Werder Bremen, ihr müsst dran arbeiten, dass das so jetzt am Wochenende besser wird.
Genau, das war nicht so erfolgreich. Plus, man muss ja auch sagen, du hast gerade ein paar Beispiele genannt, man kann es, glaube ich, immer übertreiben mit Statistiken. Und manche Statistiker verlieben sich, glaube ich, auch mehr in die eigene Statistik als in alles andere dann. Aber natürlich kann man daraus sehr, sehr gute Schlüsse ziehen, das ist auf jeden Fall klar. Und du hast ja gerade so ein paar Einblicke gegeben. Ich glaube, man weiß hierzulande und gerade im Fußball noch längst nicht alles, was da möglich ist. Und dann gilt es fast eher zu filtern, welche Statistiken dir wirklich helfen und welche vielleicht total fehlleiten, was einem überhaupt noch was bringt oder was nicht. An der Stelle auf jeden Fall Glückwunsch dazu. Und da man dich gerade nicht sehen kann, aber ich bin eh der Meinung, man sieht sowieso nicht mehr so richtig. Die Anekdote hätte auch lauten können, wie man sich als Stürmerin gegen dich in der tief in der Nachspielzeit noch völlig unnötig eine rote Karte abholt und dir dabei so ein kleines Andenken verpasst. Aber man sieht es nicht mehr so doll, ne?
Nein, man sieht es jetzt nicht mehr so doll. Ich hatte auch Glück, es war unterm Kinn, also für die, die es nicht gesehen haben, ja, wenn man die Highlights schaut, ne, Roman, auch der Tipp, man muss manchmal bis zum Ende schauen.
Ja, ich habe es nicht bis zum Ende geguckt und habe nur gesehen, 3-0, Kansas City Current gewinnt gegen Washington, alles tipptopp, Almut weiße Weste und mehr ging es eigentlich gar nicht. Und dann sehe ich aber 98. rot und dachte so, naja, da gucke ich mir das vielleicht nochmal an, als du nämlich meintest, ja, da ist mir eine ins Gesicht gegrätscht. Und so war's.
So war's. Ja, danach hört auch die Zusammenfassung direkt auf. Man sieht überhaupt nicht mehr, ob ich aufstehe oder nicht. Hab danach, als meine Mutter diese Highlights gesehen hat, genauso wie von manch anderem, direkt Nachrichten gekriegt von wegen, geht's dir eigentlich gut?
Sie wartete auf den Podcast und alle anderen kriegen jetzt die Auflösung, Almut geht's wieder
gut. Ja, nein.
Spätestens jetzt wissen sie es.
Spätestens jetzt wissen sie es. Nein, alles gut. Ich hatte sehr, sehr viel Glück im Unglück. Also da hätte um einiges mehr passieren können. Aber es war natürlich vollkommen unnötig und ich war ziemlich sauer nach dem Spiel und angepisst. Aber wir hatten glücklicherweise geplant sowieso 3 Tage frei und die konnte ich dann nutzen, um zu regenerieren und mein Gesicht wieder in Form zu bringen.
Und um dir ein Thema für heute auszudenken, natürlich.
Das auch, aber wie du dir vorstellen kannst, war das gar nicht so schwierig.
Ja, ich fühle mich jetzt schon zurückerinnert an Folge 1 und ich vermute, in diese Richtung wird es gehen. Du lachst schon. Da ging es drum, Manuel Neuer und so.
Wir haben jetzt wieder genau dieses Thema. Und also ich wollte auch erst irgendwie in die Bundesliga gehen, aber es gehört ja in gewisser Weise die Bundesliga dazu. Da ist nämlich die Frage, welcher von den Bundesliga-Torhütern, wenn wir jetzt vielleicht mal einen Bernd Leno ausklammern, der ja in England spielt offensichtlich, von Baumann, Nübel, Atubolu oder vielleicht sonst irgendwem, hat dich denn überzeugt, dass du sagst, na, also der wird jetzt gegen Bosnien-Herzegowina spielen, weil ein Trapp ist noch verletzt. Es ist immer noch die Frage, wie lange fällt er aus? Kann er überhaupt bis dahin wieder spielen? Und wenn er selbst ein Spiel gemacht hat, würde man ihn dann nominieren und reinstellen? Und Ter Stegen wissen wir jetzt, der wird definitiv mehrere Monate ausfallen. Tja, oder es haben ja auch schon viele dieser Leute in den Satz reingestellt, man müsste vielleicht auch einen Manuel Neuer dafür reaktivieren, damit man dann in der Nations League gut abschneidet, weil es ja auch ein Teil der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 26 ist. Aber jetzt erstmal zurück, welcher Bundesliga-Torhüter hat dich denn am meisten überzeugt bis jetzt?
Da steckt jetzt so viel drin. Ich würd erstmal gerne ausholen und ganz kurz nochmal, also erstmal Genesungswünsche.
Das ist ein guter Anfang, finde ich super, von mir auch. Also das habe ich vergessen, shame on me. Also ich habe das gesehen, ich habe einfach nur gelitten, habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, weißt du, das ist so Schicksal. Und ja, er wurde an der Seite schon zweimal operiert, an der Patella, aber dass du dann nur, weil dich jemand aus dem Tritt bringt und du dann blöd landest und so viel Druck aufs Knie kriegst, dir dann echt diese scheiß Patellasehne reißt. Wow.
Ich habe das auch noch nie gehört. Also ich hatte, daher kenne ich das nur so als Jugendlicher mal, wenn man irgendwie so einen Wachstumsschub bekommt und dann hat man so eine gereizte Patellasehne und kann nicht auftreten oder so. Das ist so das, wo man das hört und wo einem dieser Teil des Körpers einem auch mal was sagt. Aber dass man sich die reißen kann, und vor allem habe ich mir jetzt dann mal durchgelesen, das ist ja auch wirklich fast nicht jugendfrei, was da sozusagen passiert dann, wenn die abreißt. Mhm. Und das ist ja alles andere als vergnügungssteuerpflichtig.
Deswegen sahen ja die Leute drumherum auch so schockiert aus.
Ja, und auch dieser Sturz, und wenn man sich das alles anguckt, deswegen, ich habe 2 Videos gesehen, mehrfach, an diesem Wochenende, unter anderem dieses. Und das andere war das, wo du zum Glück im Unglück hattest und nicht getroffen hast, aber 2 Videos mit Torhüterinnen oder Torhüter. Und das war wirklich schockierend. Deswegen also alles Gute an der Stelle auf jeden Fall. Wie bitter das auch ist, nach all diesen Jahren des Wartens und immer mal wieder ein Rückschlag und dann auch nochmal verletzt. Und dann ist Manuel Neuer nun endlich aus Ter Stegens Sicht zurückgetreten und endlich ist das Tor frei im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt muss er da so lange zugucken. Und das ist ja wirklich keine Lappalie, das ist eine wahnsinnsschwere Verletzung.
Bei der man auch nicht weiß, wie gut das wieder wird. Also auf dieser Sehne ist so viel Spannung im Körper. Und das ist halt auch eine sehr, sehr große Sehne. Und jeder weiß, wie es mit Narbengewebe ist, die dann wieder geschmeidig zu kriegen, dass man keine Probleme hat, ist nicht so einfach. Es kommt auch darauf an, natürlich, an welcher Stelle sie gerissen ist, ob es halt sehr, sehr nah irgendwie am Knochen ist oder mittendrin und was auch derjenige dann für ein Heilfleisch hat, aber das ist schon eine richtige, richtige Kackverletzung und das tut mir unheimlich leid.
Ja, das wollte ich mal vorweg schicken.
Unbedingt,
deswegen
da hast du absolut
an der
recht.
Stelle. Und dann gibt es eben genau die Diskussion, einen Namen hast du jetzt gar nicht genannt, der auch nicht in der Bundesliga spielt, der aber selber auch kein Stammtorhüter ist, aber der immer wieder mal Thema war, ist natürlich Stefan Ortega von Man City, der ja trotz dessen, dass er eben nur die Nummer 2 ist, aber auch Verletzungsersatz war und dadurch doch relativ viele Spiele gemacht hat, könnte natürlich auch eine Option sein, so als Nummer 3 dann sozusagen, aber ich glaube, darum geht es gar nicht so sehr. Es geht ja darum, wer spielt.
Richtig.
So, und in der Rangfolge sind wir jetzt relativ schnell bei Alex Nübel und bei Oliver Baumann, weil das nun mal die beiden sind, die jetzt in der letzten Länderspielphase im Kader standen. Nübel wurde gestrichen, aber auch nur, weil eben Neuer noch da war. Das heißt, die natürliche Rangfolge ist irgendwo Nübel-Baumann hinter Ter Stegen. Daraus macht, glaube ich, auch Julian Nagelsmann kein Hehl. Ich habe auch noch Ter Stegen im Ohr, den habe ich nämlich darauf angesprochen, gerade weil wir darüber sprachen, wer ist denn jetzt eigentlich die neue Torhüter-Generation, und dann sprach ich ihn darauf an, wie steht es denn um das Torhüterland Deutschland, macht er sich da Sorgen, wenn er in die Zukunft guckt, wer ist denn da noch, und er sagt, naja, wir haben ja noch genug, ja okay, Neuer zurückgetreten, Ter Stegen verletzt, dann ist Nübel, dann ist Leno Trapp verletzt, den Namen lese und höre ich ständig, ja, aber der Mann ist bis mindestens Mitte Oktober verletzt, das heißt, vergiss den jetzt mal für die nächste Länderspielabstellung mindestens, dann ist der auch schon eher aussortiert, dann kommt der November wahrscheinlich auch schon zu früh, keine Ahnung, und dann so, dann reden wir schon über März nächsten Jahres, wo es dann überhaupt für ihn wieder in Frage käme zu spielen, so sehe ich das jetzt. Das heißt, würde ich Trapp eigentlich auch mal von dieser Liste nehmen. Und dann bin ich noch bei Leno, den nehme ich noch dazu, vielleicht jetzt als dritten Mann. Ja, gut, und dann wird es halt schon dünn für diejenigen, wenn ich jetzt darauf setze, wer kann Ter Stegen schnell, direkt bis Frühjahr nächstes Jahr mindestens ersetzen. Aber mein Gefühl, um da jetzt mal eine Einschätzung zu geben, ist, dass eigentlich Alexander Nübel dran sein müsste.
Aus welchem Grund? Wenn jetzt zum Beispiel auch er für die EM gestrichen wurde, Olli Baumann war noch im Kader.
Wir haben noch gescherzt während der EM, dass Olli Baumann wahrscheinlich der Torwart sein wird mit den meisten Länderspielabstellungen ohne einzige Spielminute am Ende. Weil was muss passieren, dass der spielt? Jetzt wäre der Fall, und ich entnehme das mal dir, dass du durchaus realistische Chancen siehst, dass er spielt oder vielleicht auch spielen sollte aus deiner Sicht. Also Nübel hat in Stuttgart jetzt gerade in der vergangenen Saison wirklich große Schritte gemacht. Ich weiß nicht, welcher Reporterkollege es war, der hat gesagt, ja, aber gegen Real hat man doch jüngst jetzt gesehen, da kommt er schon an der einen oder anderen Stelle an seine Grenzen, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt gucke, die Gegner, klar, Bosnien und Niederlande, wenn man ihn in diesen Spielen auf Sicht jetzt nicht dann ausprobiert, wann denn sonst? Olli Baumann wird vielleicht bei der WM 2026 schon gar keine Rolle mehr spielen, wenn ich ihm, dann gebe ich ihm vielleicht mal eine Chance gegen Bosnien, damit er wenigstens dieses Spiel hat. Aber ist das das Ziel? Nein, das ist nicht das Ziel. Julian Nagelsmann will ja den ganzen Kader so strukturieren. Das hat er ja jüngst auf dieser Messe nochmal gesagt in Köln. 11 Stammspieler, 5, 6 Ersatzspieler, das soll mein Stamm für die WM sein. Aus welchem Grund soll ich dann Olli Baumann aufstellen? Auch wenn der seit Jahren eine solide Leistung zeigt, finde ich, wäre das nicht das richtige Zeichen, sondern jetzt muss dann die Zeit des Alex Nübel sein.
Das ist doch mal eine klare Aussage. Also aus dem Hintergrund würde ich das halt auch so sehen, dass man sagt, ja, Olli Baumann perspektivisch muss nicht sein, dass er da noch dabei ist. Auf der anderen Seite brauchst du immer mal einen erfahrenen Mann, und Emanuel Neuer hat auch noch mit 38 ein Turnier gespielt, dann könnte man das einem Baumann auch locker zutrauen. Und ist auch einer, der wenig verletzt war, im Gegensatz vielleicht zu anderen Torhütern, der immer sehr, sehr viel Spiele einfach gemacht hat, auch in jeder Saison, und auch immer ein richtig wichtiger Faktor war. Aber da muss man dann halt auch wieder sehen, Nübel ist einfach ein bisschen jünger. Er hat, sagen wir mal, noch mehr Potenzial, sich zu entwickeln. Also beim Olli Baumann wirst du vermutlich nicht mehr die Riesensprünge an Entwicklung sehen, sondern du weißt, was du hast, du weißt, was du kriegst. Und entweder nimmst du das jetzt als Übergang, weil zur WM 26 planbar wird er, glaube ich, wird Nagelsmann immer noch denken, dass er mit Marc-André Ter Stegen irgendwie in Richtung des Turniers denkt.
Davon gehe ich auch stark aus, ja.
Dann geht es halt auch noch weiter, wenn du sowieso jemandem eine Chance geben willst, nimmst du dann jetzt einen Artopolo dazu, damit er einfach ein bisschen Luft schnuppert und man sieht, ob er an das Niveau rankommt oder nicht. Auch wenn er vielleicht am Anfang der Saison durch seine Blinddarm-OP nicht dabei war, jetzt erst das zweite Spiel gemacht hat.
Ich drehe das mal gerne um, weil ich meine, in dem Feld bist du ja wohl überhaupt die ausgewiesene Expertin. Und die Frage habe ich ja Marc-André Ter Stegen gestellt, als er eben gerade Nummer 1 war. Wie sieht's aus mit dem Torhüterland Deutschland? Also wir sind jetzt relativ klar, Trapp ist aktuell verletzt und glaube ich auf Sicht jetzt nicht unbedingt direkt mehr, als wenn überhaupt eine Nummer 3. Gleiches gelte dann für Leno. Ein Baumann wird perspektivisch wahrscheinlich auch nicht derjenige sein, der dann auf Sicht noch lange dabei
ist. Obwohl
du
bei Leno gerade noch den Vorteil hast, der hat schon mal Länderspiele gemacht, ne? Der hat 9 Länderspiele. Hat
genau, der
Baumann,
hat zumindest
Nübel absolut noch gar nicht. Also du würdest wirklich
Nübel noch gar nicht
in die Nations League vielleicht mit jemandem gehen, der noch gar keine Länderspielerfahrung hat.
Das wäre natürlich in gewisser Weise wiederum das Risiko, aber ich sage, wenn ich jetzt, wann dann? Klar, ich will jetzt Bosnien nicht schlechter reden, aber es ist dann eben Bosnien und dann hast du klar gegen Holland ein Heimspiel in München. Für Nübel sicherlich auch ein spezielles Spiel in München, das sei auch dann mal gesagt. Aber trotzdem, ich glaube, das kann man ihm zutrauen. Mir geht es dann eben darum, wenn wir jetzt diese 4, 5, 6 Namen mal wegnehmen, mal Ortega, Leno, Trapp, Nübel, Ter Stegen und Baumann.
Aber ist denn, darf ich da noch einmal reingrätschen?
Kommt dann.
Ist denn Ortega für dich wirklich eine Option für die Nationalmannschaft, obwohl er in seinem Verein nicht Stammtorwart ist?
Wahrscheinlich letztlich nicht, aber wir haben den Namen eben genannt. Deswegen, wahrscheinlich ist es nicht. Ist am Ende dann auch, wenn überhaupt eine Nummer 3, die dann halt mal mitfährt, ob das Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber genau, den habe ich jetzt einfach mal dazu genannt. Mir geht es auch tatsächlich um die Generation Atubolu, Urbich. Ja, was ist denn eigentlich da?
Ja, das ist wirklich so. Also
Früchtel kann ich mich noch erinnern. Also ich war bei der U21M, da war Atubolu dabei, da war Früchtel dabei. Was ist an der Torhüterfront in Deutschland, Almut? Sind wir denn da, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, Ter Stegen wird wahrscheinlich dann wieder da sein. Aber auf dem Weg dahin jetzt die 8, 9 Monate, bis dann die WM-Quali und dann in noch einem Jahr darauf die WM stattfindet, sind wir bis dahin in der Torhüter-Ausbildung gut aufgestellt? Denn es gab Tobias Haupt, damals DFB-Akademieleiter, der gesagt hat, nach der Ära Ter Stegen, und da nehme ich jetzt mal eben Trapp noch mit zu, Leno mit zu, wird es langsam eng in der Ausbildung. Würdest du dem zustimmen?
Also ich glaube, das ist auch was viele sehen. Wir haben sehr viele gut ausgebildete Torhüter. Es fehlt bloß tatsächlich an diesen Typen, die du mit 19, 20, 21 in die Bundesliga ins Tor stellst. So wie du es halt mit einem Neuer gemacht hast. Ich meine, der hat Frank Rost verdrängt. Ne? Das war schon eine harte Nummer. In dem Moment haben viele gesagt, sag mal, sind die denn bescheuert? Aber die haben halt dann das Talent einfach sehen können, was dann gekommen ist. Und um dich da mit 19, 20, 21 aufzudrängen und dass dir ein Trainer zutraut, das mental auszuhalten, weil es natürlich nicht einfach ist, auf der größten Bühne in Deutschland zu spielen, auch in den Stadien, da fehlt es oftmals so ein bisschen, was man aus den Trainerkreisen hört. Die sagen halt, ja gut, der könnte es, sind technisch super, sind viel, viel besser, als es vor 10 oder 20 Jahren war. Die sind auch alle fit, die kommen aus den NLZs, wo so viele Athletiktrainer hast, die sich genau darauf abstimmen. Meistens sind die Jungs sogar mit 19, 20, wenn die aus der U19 kommen, am fittesten, weil die sich nur darauf konzentrieren, Profi zu werden und dafür alles tun. Und dann kommt halt dieser Step, wenn du es dann geschafft hast, dass du manchmal etwas selbstzufrieden wirst und sagst, naja, ich habe jetzt meinen Vertrag, ich muss mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Und dann werden sie ein bisschen fauler. Also das ist nur, was ich gehört habe von manchen Nachwuchsleistungszentren und von manchen Trainern. Aber es fehlt halt wirklich diese Typen. Und das ist das Problem. Du musst dann da sein. Und da habe ich jetzt noch nicht gehört, dass da jemand raussticht irgendwo in der U17.
Was ich gehört habe, aber auch da eher aus der Distanz, aber ich glaube, das ist jetzt kein Haha-Hot-Take, um jetzt schon allmählich mal überzulaufen zu dem, wie es dann am Ende wieder weitergeht. Auch nichts Ruhmreiches, nur an der Stelle unsere Hot-Takes. Dennis Seimen, VfB Stuttgart, jetzt 17 oder 18, soll eben jemand sein, der langsam in die Bundesligamannschaft hereinwächst, wenn ein Nübel dann auch auf Sicht ja wieder weg ist beim VfB Stuttgart, wenn die Leihe endet, soll das halt jemand sein, das wäre jetzt so ein Name, aber ansonsten, wenn du in die Bundesliga guckst, bei aktuellen Stammtorhütern, Bayern, Neuer ist zurückgetreten, Leverkusen hat einen Finn, Freiburg hat Atubolu, über den sprachen wir, Frankfurt hat einen verletzten Trapp, dann kommt ein Brasilianer, Union hat einen Dänen, Leipzig hat einen Ungarn, Dortmund hat irgendwie schon Ewigkeiten keinen deutschen Torwart mehr.
Die hatten immer viele Schweizer.
Genau, das ist die Tradition. Wolfsburg hatten Polen jetzt. Also will sagen, ist die Tradition der deutschen Top-Torhüter wirklich so sehr, ich sage mal in Anführungszeichen, in Gefahr, dass wir nicht mehr diesen Potpourri von 10, 12 haben, sondern vielleicht 3, 4, die wirklich dann schnell reinwachsen müssen.
Ja, die auch auf Top-Niveau spielen. Also du hattest ja auch nochmal zum Beispiel jetzt mit dem Blaswig, ich meine, Blaswig ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ist auch schon über 30, müsste 32, ja. 33 irgendwie über 30. So um den Dreh sein. Der hat ja auch mal Gulaschi verdrängt gehabt in Leipzig. Und letztendlich hat dann Gulaschi wieder übernommen. Und jetzt ist er halt ausgeliehen.
Und war nominiert und, auch beim DFB.
Genau. Mhm. Macht dann, spielt deswegen auch keine Rolle mehr. Obwohl du halt gesagt hast, boah, der ist auch einer, der vielleicht Potenzial hatte. Also, dass sich die deutschen Torhüter da so durchsetzen, die sind zwar geschätzt im Ausland, aber wirklich auf riesen Top-Niveau. Auch zum Beispiel ein Ortega, den du ja angesprochen hast, der wird unheimlich geschätzt von Guardiola. Guardiola hat gesagt, boah, du kannst keine bessere Nummer 2 haben und ich weiß, sobald ich den auf den Platz stelle, dann rettet er uns die Spiele. Aber trotzdem ist er nicht die Nummer 1.
Das sagt Pep Guardiola aber auch relativ oft, dass irgendwer der Beste, ja, der Tollste, der Idealste ist. Aber das nur.
Aber das haben ja auch seine Mitspieler schon gesagt zu Ortega. Das ist ja nicht nur Guardiola gewesen.
Das ist tatsächlich so. Wollte ich jetzt auch gar nicht widersprechen. Wollte nur nochmal darauf hinweisen, dass Pep Guardiola das, glaube ich, schon so 147 Spielern ungefähr so
in die Art. Aber die deutschen Torhüter, man muss ja dann auch immer noch Glück haben, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, um irgendwie Spielpraxis zu bekommen. Du musst verletzungsfrei bleiben und du musst dann auch einen Trainer haben, der den Mut hat, dich als jungen Torwart einzusetzen. Und diese Kombination hat halt irgendwie noch nicht geklappt. Vielleicht passt es ja, dass dann doch nochmal jemand nach vorne tritt. Also wenn jetzt in Frankfurt beispielsweise ein deutsches Torwarttalent gewesen wäre, Kevin Trapp hätte sich jetzt verletzt, wäre nicht der Brasilianer gewesen, hättest du vielleicht die Chance gehabt, dass wieder ein junger Torhüter Spielpraxis bekommt.
Es gibt ja noch Diand Ramay, der von Frankfurt zu Ajax Amsterdam gewechselt ist. Allerdings muss ich zugeben, nicht genau zu wissen, wie es da um die Staatsbürgerschaft aussieht. Ich glaube, er hätte sich auf jeden Fall für Deutschland mitentscheiden können. Aber jetzt schauen wir mal.
Also abschließend,
wir sind uns einig.
Du glaubst, dass Nübel spielt?
Ja, ich gehe stark davon aus, dass Alex Nübel spielt.
Ja, gehe ich tatsächlich auch fast davon aus. Und glaubst du, dass Atubolu nominiert wird?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass am Ende wahrscheinlich Baumann und Leno dann komplettieren.
Ich sage, er nimmt Atubolu mit.
Noch. Ja, okay.
Dann haben wir, ist das ein Hot-Take? Können wir das als Hot-Take?
Ja, ich wollte eigentlich die Überleitung jetzt zum Schluss, genau die Überleitung, damit wir allmählich dann zum Ende diesen Hot-Take auch noch unterbringen können. Ich wollte schon sagen, die Expected Goals von unseren Hot-Takes sind auch ungefähr 0,0. aber ich würde jetzt Atubolu außer Konkurrenz, du sagst Atubolu kommt mit, schauen wir dann hin, bald ist ja wieder Nominierung, geht ja alles immer ruckzuck mit den Länderspielpausen. Dann nehme ich gerne mit. Und zeichnen wir auch auf, dass du da quasi den Zeit-Hot-Take gewählt hast. Ja. Und wir gucken noch mal kurz auf die fast geklappten Hot-Takes zurück. Naja, auf deinen fast gelungenen mit Mainz. 2 Tore Vorsprung, hast du gesagt.
Ja, hätte ich mal nur gesagt, sie gewinnen. Aber so ist es. Es sollte ja auch ein Hot-Take sein, nicht einfach nur ein Take. Aber
und vor allem hat der Augsburger Essender auch noch einen Bärendienst erwiesen mit der roten Karte und so. Eigentlich schien alles für dich zu laufen, aber es war dann nur ein Torvorsprung und das beim Frankfurt-Gladbach-Duell am Samstagabend 6 Tore fallen, es waren dann 2. War auch sehr mutig.
Ja, also bei Leverkusen-Wolfsburg hättest du dann deine 6 Tore gehabt.
Das ist
so. Weiß man halt nur mal manchmal nicht. Das ist schon.
Dann zum Abschluss, Almut, dein Hot-Take für dieses Wochenende?
Ich sag, Kiel holt die ersten 3er gegen Frankfurt. Nachdem du so schön auf Frankfurt gesetzt hast, jetzt sehen wir mal zu.
Das kann nicht sein, jetzt haben wir eine Folge ohne Holstein Kiel.
Nee, ich bringe sie gleich wieder mit rein. Ja, das ist, wenn du dir die ganzen Paarungen anguckst, finde ich es unglaublich schwierig, weil es muss ja schon auch ein Hot Take sein. Also wenn, dann musst du schon irgendwie was raushauen. Klar, du könntest jetzt noch sagen, weiß ich nicht, Cesko macht einen Hattrick gegen Augsburg, das wäre auch ein Hot Take. Habe ich auch überlegt, ob ich irgendwie so auf sowas gehe, weil Leipzig sich garantiert den Frust von der Seele schießt vom letzten Spieltag. Na komm, dann machen wir es so. Dann nehme ich Holstein Kiel raus. Ich mache Leipzig, Cesko macht einen Hattrick.
Ui, okay, also doch nochmal gechanged.
Komm, ich change jetzt. Wenn du mich hier beeinflusst, dann nehme ich das raus. Ich sage, Cesko macht 3 Buden.
Alles gut. Und damit wir das hier nicht noch weiter strapazieren, Bayern gewinnt zu 0 gegen Leverkusen.
Oha.
Ja.
Mit Neuer im Tor oder mit Ulreich?
Dass Manuel Neuer, wenn er denn wieder fit ist, zurück in die Nationalmannschaft muss, weil er die Null hält gegen den deutschen Meister. Wow.
Gut.
Ich glaube, das ist das Schlusswort für heute, oder?
Wunderbar. Dann haben wir was zum Aufpassen.
Auf jeden Fall. Almut, vielen Dank. Auch deine Einschätzung zum Torhüterland Deutschland. Danke dafür. Liebe Grüße nach Kansas.
Nach Kansas City. Weil eigentlich Kansas City ist ja im Staat Missouri. Deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen bei den.
Okay, zu Kansas City. Ja, dann
Kansas
da
City Leuten. Kann man nicht nur Kansas sagen, weil dann ist so, wir sind in Missouri. Okay, sorry.
Bleiben wir zum Ende auch nochmal korrekt. Also Grüße nach Kansas City. Verheil gut weiter, wenn es da noch was zu verheilen gibt. Und wir hören uns nächste Woche.
So machen wir das. Dir noch eine gute Zeit im Urlaub. Schön, dass du dich im Urlaub trotzdem für den Podcast interessierst. Freue mich immer über deine Beteiligung. Und dann hoffe ich mal auf irgendeinen Hot-Take, dass wir auch mal was Positives zu vermelden haben in nächsten Woche.
Ich bin sehr gespannt auf unseren X-Goal. Bis denn, Almut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.